Für mich war auch ein Kind definiert dadurch, dass es da ist. Also ein Kind ist etwas, was da ist, ne? Was in meinem Leben ist, was in seiner Präsenz zu meinem Kind wird. So.
Mhm.
Das war für mich sehr schwierig, das anzunehmen, dass er mein Kind bleibt, auch wenn er nicht da ist.
Oh Mama.
Räumt ihr bitte mal euren Scheiß hier weg.
Mami, chill mal deine Base.
Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Ich bin Julia Schmidt-Jorzig, habe selbst 3 Kinder und jeden Tag neue Fragen rund ums Familienleben. Heute an
Merle. 3 Jahre kümmerte sie sich nahezu allein um das gemeinsame Kind und lebte in einer Partnerschaft, in der es wenig Nähe und Zufriedenheit gab. Als sie einen anderen Mann kennenlernte, spürte sie, es geht auch anders und verließ den Vater ihres Kindes. Doch dann war plötzlich klar, das Kind konnte sie nicht mitnehmen. Wie sich das anfühlt und wie es sich entwickelt hat, darüber reden wir jetzt. Das Gespräch ist Teil 4 unserer Reihe Trennung mit Kindern.
Schön, dass du hier bist. Hallo Merle.
Hallo Julia.
Als du deinen Freund verlassen und gehen wolltest, war plötzlich klar, das Kind wird er nicht gehen lassen.
Mhm.
Du musstest dein Kind dann zurücklassen. Erstmal. Du bist davon ausgegangen, wenn ich jetzt gehe, nehme ich unser Kind mit. Wie alt war euer Kind?
Unser Kind war kurz vor 4 Jahre alt. Das war so in der Zeit davor so gewesen, dass ich 80-90% der Zeit so der Fürsorge mit ihm ausgeübt habe. Und insofern hatte ich nicht damit gerechnet, dass der Vater das möglich machen könnte.
Sich zu kümmern, ja. Also du hast schlicht nicht damit gerechnet, dass der sagt, okay, du gehst, aber das Kind geht nicht mit.
Naja, das Kind geht nicht vollständig mit, so, ne? Also, worauf wir uns dann geeinigt haben, erstmal als kleinsten Nenner, war, dass ich ihn die Hälfte der Zeit mitnehmen kann und die Hälfte der Zeit er aber bei ihm bleibt.
Ja.
So, ne? Und ich weiß nicht, wie das bei dir war, als deine Kinder in dem Alter waren. Ich hatte bis dahin halt irgendwas, 90-95% aller Nächte halt, ne, war mein Kind bei mir. Für mich war auch ein Kind definiert dadurch, dass es da ist. Also ein Kind ist etwas, was da ist, ne? Was in meinem Leben ist, was in seiner Präsenz zu meinem Kind wird. So.
Mhm.
Das war für mich sehr schwierig, das anzunehmen, dass er mein Kind bleibt, auch wenn er nicht da ist. Ne?
Also ja, man ist dann eine Mutter ohne Kind.
Ja. Yeah.
In den Tagen, in den Stunden. Ne?
Mhm, genau.
Deswegen habe ich dich gefragt, da geht es mir wirklich gar nicht um die Tränendrüse, sondern es geht mir um diesen Moment, wenn man wirklich die Tür schließt und als Mutter geht, ohne das Kind. Den Moment muss es ja gegeben haben, ne?
Den gab es in gewisser Weise mehrfach so, weil am Anfang, also ich bin ja nicht sofort am ersten Tag ausgezogen, ne, sondern es waren ja insgesamt zwischen dem Kennenlernen und dass ich dann meine Sachen wirklich in den Anhänger gepackt habe und losgefahren bin, ne? Das waren 6 Wochen und in der Zeit bin ich immer mal wieder gekommen und gegangen, ne? Und dieser Punkt des Gehens, der war häufiger und
wird nicht besser wahrscheinlich von Mal zu Mal.
Inzwischen ja. Also jetzt ein Jahr später hat sich das verändert. Aber damals gab es auch sehr schwierige Momente, ne, wo wirklich mein Kind auch gebrüllt hat und auch geschrien hat, ne, Mama, du sollst nicht weggehen. So, ne? Und in einer Situation bleiben, die irgendwie keine Zukunft hat, die mit viel Streit auch verknüpft war. Wir haben uns einfach sehr viel gestritten und auch nachts gestritten und in einer Weise gestritten, die irgendwie auch sich so auf alles ausgewirkt hat. Ne? Also dass einfach die Freude oder so dieses, hey, morgens aufzuwachen, hey, schön, dass du da bist. Ja, schön, dass wir hier zusammen leben. Schön, dass wir das hinkriegen. Ne? Das war nicht mehr da.
Das eine ist ja, dass wir hier eine Vater- und eine Muttergeschichte erzählen, gar nicht so sehr, um die Trennungsgeschichte zu erzählen. Ne? Was ist da eigentlich genau gewesen und wer ist da eigentlich schuld? Sondern um irgendwie zu gucken, was wird denn eigentlich in so einem Moment aus den Kindern? Und aus der Mutter- und aus der Vaterrolle, wenn ich auseinandergehe,
richtig,
so wie du den Alltag beschreibst, ist das natürlich auch ein Alltag, den man sich für sein Kind nicht wünscht.
Nee, richtig.
Du willst keine Atmosphäre haben, über der ständig so eine Wolke schwebt. Jetzt gibt es ja Menschen, Männer wie Frauen, die ihr Leben damit verbringen, in dem Arrangement, ich bleibe zusammen wegen der Kinder. Und ich will das überhaupt nicht verurteilen. Seit ich Kinder habe, hat dieser Satz für mich eine völlig neue Bedeutung. Das ist ein Argument, zusammen zu bleiben wegen der Kinder.
Ja.
Also ich will jetzt nicht sagen, bei uns, ne, ist es spitz auf Knopf, überhaupt nicht, Gott sei Dank. Aber Das ist ein Argument für mich geworden im Laufe der Jahre.
Genau.
Wie bist du darüber hinweggekommen, über dieses Argument? Was hat dir geholfen zu sagen, ja, aber trotzdem?
Würde ich gerne einmal zu einhaken. Und zwar, ich habe früher viele Vorurteile gehabt gegen Menschen, die genau dieses Arrangement leben und die sagen, ne, wegen der Kinder oder für die Kinder machen wir das, aber wir fühlen das gar nicht mehr, wir sind gar nicht mehr lebendig als Paar. So. Ich dachte, oh, wie kann man sowas machen? Also, und ich verstehe das jetzt. Und ich kann das sogar wertschätzen, in dem Sinne, dass es einfach, es macht Aspekte möglich, so, und wenn man es mit sich vereinbaren kann, würde ich auch eben, wie du sagtest, das in keinem Fall verurteilen, ne? So diese Entscheidung zu treffen. Ich kann das jetzt verstehen. So.
Ja. Du konntest den nur für dich nicht treffen. Es war einfach.
Richtig. Ne?
Genau. Du hattest natürlich auch eine andere Vision jetzt vor Augen. Ne? Nach dem Motto, ach, es geht anders. Ich kann jemanden treffen, mit dem ich mich gut verstehe.
Ja.
Wenn dein Kind 3 Jahre alt war, in welcher Weise konntet ihr überhaupt erklären, was da passiert? Ich versuche jetzt gerade, meine Kleinste ist jetzt 7. Da geht schon eine Menge mit 4, aber auch noch nicht alles. So, in welchen Portionen kann man dann sagen, pass auf, hat sich was geändert?
Ja, also das haben wir eben so gut das möglich war, so gesagt, ne? Und haben das ihm auch gegenüber benannt mit dem Streiten, ne? Mama und Papa streiten viel und das hast du vielleicht auch schon gemerkt, so. Und er sagt das auch heute noch, dass er sich an das Streiten erinnert, dass er sagt, ne, früher als ihr noch zusammen gelebt habt, da gab es ja auch viel Streit. So, also das hat sich irgendwie in ihm auch abgebildet. Ne?
Ja, das ist interessant.
Verankert.
Ja, an der Stelle erzähle ich doch mal was aus meinem kleinen Leben.
Ja.
Meine Eltern sind ja auch getrennt seit vielen, vielen Jahrzehnten. Und ich erinnere mich interessanterweise auch an den Streit, obwohl ich bin Mitte 40 und ich war damals auch klein. Ich erinnere mich aber an eine noch interessantere Sache. Ich fand nämlich, als die dann getrennt waren, daran habe ich erstaunlich wenig schlechte Erinnerungen. Es gab nur einen Moment, wo klar war, für einen der beiden ist es doch nicht so einfach, ne, dieses Getrenntsein. Da erinnere ich mich noch, bin ich irgendwie ins Schleudern gekommen. Ne? Weil ich dachte, ach so, das geht jetzt gar nicht beiden besser. Ne? Es geht einem besser. So, erstmal. Das hat sich dann über die Jahre alles gelegt. Ja. Die sind heute in der Tat befreundet. Aber ich glaube, wenn eine Situation klar ist für ein Kind, ne, das dauert natürlich einen Moment. Wie gesagt, bei meinen Eltern ist es jetzt über 40 Jahre her.
Ja.
Dann kann sich das auch einrenken mit der Zeit. Ne? Dieses Gefühl von, das ist jetzt normal. Jeder hat jetzt wieder sein eigenes Ding. Ist das eine Erfahrung, die du auch gemacht hast, dass das einfach am Anfang natürlich irgendwie, ja, gelinde gesagt, alles einstürzt und sich die Dinge dann aber durchaus normalisieren können?
Doch, also das würde ich so sagen, auch wenn ich diese erste Zeit des Nicht-Weiter-Wissens da nicht kleiner machen will, ne, oder sagen will, dass das nicht so schlimm war oder so, dass in gewisser Weise war das schlimm, ne, das war, hat irgendwie den Boden weggezogen, ne, für alle, auch für mich, ne, die ich das entschieden habe zu gehen, trotzdem, ne. Bei mir war das ein bisschen später, dass das dann so richtig ankam, dass die Dimensionen dann auch so nachgerutscht sind, ne? Und ich gemerkt habe, wow, da sind jetzt nochmal Ebenen darunter.
Die du gar nicht vermutet hättest. Ne?
Die in dem Moment der Entscheidung gar nicht greifbar waren.
Welche Ebenen waren das, die da drunter waren?
In dem Moment, als ich gegangen bin, war das so, dass ich wusste, ich habe keine Kraft mehr, um weiterzugehen. Ich kann, also dieser eine Weg ist zu, der ist in einem Prozess von immer wieder aufstehen und immer wieder auf die Nase fallen und immer wieder, ne, die Jahre davor, also die 1-2 Jahre davor, das war nichts Plötzliches, dass das so wie so ein immer wieder sich berappeln, ne, und immer
und irgendwann ist die Kraft weg.
Ne? Ja, und dann war irgendwann der Punkt, wo ich einfach wusste, ich kann nicht mehr, wo daraus sich dann dieses, okay, es muss was Neues, was immer es ist, aber so geht es nicht weiter, ne? So, okay, das war eindeutig. Und dann aber natürlich mit der Zeit und nach vielleicht einem halben Jahr und diesem in der neuen Partnerschaft auch sozusagen neue Kraft zu schöpfen, ne? Und Aspekte wieder von Wertschätzung und von
Lebensfreude.
Ja, genau, genau, ja, auf jeden Fall. Und dieses, dass es schön ist und dass da sich vieles aufgelöst hat. Und dann irgendwann kam das so, dieses, ah, okay, dann zum ersten Mal dieses, hätte es nicht vielleicht doch klappen können, ne?
Ja, weil die nicht, Kraft, weil die Kraft zurückgekommen
richtig,
ist, ne?
So habe ich das für mich zumindest interpretiert, genau. Was mir geholfen hat zu gehen, war dieser Punkt von mir das einzugestehen, ich kriege das nicht hin, ne? Also davor, wenn das schwierig war mit dem Vater von meinem Kind, dann war so ein gewisser Kampfeswille, ne? So, das kann ja nicht sein und das können wir jetzt nicht hier in die Brüche gehen.
lassen. Das ist interessant, weil ich glaube, das eine ist ja, dass man geht, weil man denkt, es geht nicht mehr. Und das andere ist nicht nur der Abschied von dem Menschen, sondern von der Idee.
Ja, absolut.
Von der Idee, ich habe eine Familie und das wird jetzt hier durchlaufen. Und dann tut es das nicht.
Ja, und dieser Definition auch, ne? Wir sind diese Familie und wir gehören zusammen. Und ne, dieses ganze mentale Konstrukt, genau, ja.
Du bist dann mit deinem neuen Partner zusammengezogen. Wie ging es dann weiter? Du hast ja wahrscheinlich am Anfang so eine Art Couchsurfing oder so gemacht, um irgendwie irgendwo zu sein, nachdem du zu Hause ausgezogen bist. Oder,
ne? Ja, naja, es war ja auch die Arbeit und so. Ne? Das lässt sich ja nicht von einem Tag auf den anderen dann umstellen. Und so war ich dann eine Weile nach 2-3 Tage in der Woche an dem Ort, wo ich davor gelebt habe. Die andere Zeit war ich dann die 200 Kilometer, die mein neuer Partner entfernt lebt.
Am Anfang habt ihr euch irgendwie die Wohnung geteilt, damit du da irgendwie sein kannst?
Die ersten 3 Wochen, da war das ja noch in mir. Und die zweiten 3 Wochen haben wir uns dann WG-artig arrangiert. So. Dann gab es noch eine Phase, wo ich auf verschiedenen Couchen und auch in verschiedenen Kinderzimmern interessanterweise, ne, weil viele Freundinnen von mir auch Kinder haben und dann ich also da in den Hochbetten von den Kindern geschlafen habe.
Ja, auch absurde Situationen, ne? in fremden Kinderzimmern zu schlafen, wenn man das eigene gerade verlassen hat.
Insbesondere, wenn ich das alleine gemacht habe. Ne? Also gemeinsam war es nochmal wie bei Freunden übernachten, aber alleine war es nicht so lustig, trotzdem ich da auch sehr dankbar war. Ne? Und dann gab es auch absurde Situationen, dass ich teilweise in irgendwelchen Hostels, in so Gemeinschafts-, ne, so 6-Bett-Geschichten, weil ja, es war auch keine Zeit, die jetzt finanziell besonders groß und leicht und so war. Und wenn man dann so 3 Tage die Woche irgendwo unterzukommen hat, ne, und dachte ich, okay, probiere ich mal aus, hat nicht besonders gut funktioniert. Also ich habe festgestellt, dass ich überhaupt fürchterlich schlecht geschlafen habe dort und gleichzeitig aber ein Einzelzimmer auch nicht in Frage gekommen wäre, ne, so rein vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Und genau, und in dieser Situation tatsächlich kam ja dann Pflichtwerk ins Spiel.
Ich sag's nochmal, die Institution, mein Papa kommt, wir hatten dazu ein Interview, was sozusagen diesem hier vorangeht. Ne, eine Institution, die Eltern in deiner Situation hilft.
Genau. Eines der Unterstützungsangebote, die sie haben, ist, dass sie eben diese ehrenamtlichen Gastgeber vermitteln. Ja, es hat unglaublich viel Hoffnung ins Spiel gebracht, weil ich plötzlich nicht mehr auf meinen Kalender gestarrt habe und dachte, oh, wo soll ich übernachten?
Wen kann ich jetzt noch anrufen?
Genau, wen kann ich noch fragen? Oder wenn dann einer, der zugesagt hat, und dann, ne, natürlich, alles Mamas, ja, mein Kind hat, weiß ich nicht, Masern und Fuß oder, ne, dann war das natürlich auch gegessen. Und dann musste ich also plötzlich umdisponieren, ja, so, okay, kann ich doch zu dir, so, ne?
Ja, gewissermaßen plötzlich in der anderen sozialen Einheit, ne? Also man ist vorher ja so eine soziale Einheit als Familie, als Paar, man ist befreundet mit Paaren.
Richtig.
So, ja, und dann kommst du in die gleiche Einheit, aber als amputierte Einheit rein, ja? Du bist dann da auf der Gästeritze.
Ja, es hat ja auch immer konfrontiert, ne? Weil dann auch, sag ich mal, dann als Einzelner in eine Familie reinzukommen und dann immer wieder zu sehen, okay, wow, na die haben es ja hingekriegt, offensichtlich, ne? So. Das fand ich nicht so leicht. Dann hat das, ich habe nachgedacht, wie lange das gedauert hat. Vielleicht waren das 6 Wochen, 8 Wochen. Im Nachhinein fühlte es sich schnell an, dass ich mich also dort gemeldet hatte und gesagt hatte, ne, für wo ich suche, für ungefähr in welcher Konstellation ich suche. So. Und dann mir das erste Angebot gemacht wurde. Das erste hat nicht sofort geklappt, weil das war sehr weit außerhalb. Dann habe ich mich nochmal gemeldet und dann haben die mir was Zweites vorgeschlagen und das war dann.
Was ist das? Kannst du das beschreiben, ganz grob, in welcher Konstellation kommst du da unter?
Es gibt sicher verschiedene Möglichkeiten. In meinem Fall war das tatsächlich ein sehr, sehr netter Mann, selbst Vater, selbst auch getrennt. Und die haben eine unglaublich schöne und große Wohnung so und leben dort als Paar, wobei seine Frau auch teilweise in einer anderen Stadt noch arbeitet und so, dass wirklich dieses Gästezimmer einfach
frei ist für dich.
Ja, also nicht immer natürlich, aber ich hatte da sehr viel Glück. Dass
es ist einfach ein Raum für dich, wo du sein kannst.
Als ich von gefragt hatte, ne, dass es so möglich war und dass da auch eben dieses sowas einfach, hey, du bist eine Mama und du willst irgendwie bei deinem Kind sein und dass das dann so eine andere Definition hatte. Ne? Also irgendwo war es auch Couchsurfing, ja, aber eben ganz anders.
Naja, hier hat jemand halt ganz bewusst unter einem bestimmten Stern Gastfreundschaft angeboten.
Ja, richtig, genau.
Der Stern ist ja auch erstmal, kann ich mir denken, weil du dich bemühst, vertraue ich dir, Punkt. Ja, mhm. Ich will gar nicht wissen, was ist da gewesen. Ich frage nicht nach, ich verurteile das nicht. Ich biete dir einfach ein Bett.
Ja.
Es ist sozusagen wertfrei und trotzdem weiß jemand sehr genau, was eventuell dahinter steht an Kummer. Aber es ist eben so ein Vertrauensvorschuss, der wahrscheinlich in so einer Situation auch gut tut. Kann ich mir denken. Ne?
Yeah.
Ich würde noch gern einmal zurück zu einem Satz, den du ganz am Anfang gesagt hast. Für mich war ein Kind immer etwas, was anwesend ist. Ne? Das muss anwesend sein, sonst, damit ich es fühlen kann. Letztendlich kann ich mir denken, dass es vielleicht für dich auch schwierig war oder denke ich mir, frage ich mich, eine Mutter definiert man wahrscheinlich, sich selber definiert man wahrscheinlich auch so.
Mhm.
Ja? Ich bin nur eine Mutter, / ich bin nur eine gute Mutter, wenn ich die ganze Zeit da bin und für dieses Kind sorgen kann.
Mhm.
Wie war dein Weg dahin, das zu akzeptieren, dass du das nicht mehr so sein kannst?
Ja, das ist eine wahnsinnig gute Frage.
Natürlich.
Über die
eine philosophische Frage.
Sehr viel auch nachdenken könnte. Ja, also das mit dem Gute, Schlechte habe ich so gut es ging in meinen inneren Papierkorb geworfen, auch immer und immer wieder zerrissen und wieder reingeworfen, ne, wenn es von irgendwo her geflattert kam.
Darüber reden wir gleich noch, woher das so geflattert kommt.
Genau. Dann dieses damit umzugehen mit diesem nicht anwesenden Kind, ja.
Ja, oder nicht anwesend sein als Mutter.
Ja, das, ich kann das gar nicht voneinander trennen. Also das war so gleichzeitig. Also weil in diesem, dass mein Kind morgens nicht in diesem Kinderbett liegt und dass dieses Kinderzimmer die Hälfte der Zeit leer ist, so, darin entfallen ja auch quasi diese ganzen Tätigkeiten, die ja sonst zumindest von der Gewohnheit her auch dieses Mama-Sein ausgemacht
Frühstück
haben.
Frühstück machen, Brot schmieren,
ja,
Kindergartentasche
noch
packen.
Mal aufstehen, ja. Selbst jetzt so Dinge, wo ich vielleicht davor auch dachte, so muss das jetzt sein, ne? Irgendwie nochmal hier Wäsche waschen und irgendwelche Matschflecken aus der Hose schrubben und nochmal einkaufen und Windeln, ne? Oder was eben so ist. Plötzlich stehst du dann eben die Hälfte der Zeit alleine im Supermarkt, ne? Und
kaufst einen Apfel.
Zum Beispiel, ja, genau.
Und nicht fünf.
Ja, zum Beispiel. Und da ist eben niemand, der dich nachts aufweckt, so. Das dann sozusagen
zu füllen.
Ja, zu füllen und auch zu sagen, okay, das ist in Ordnung. Ich komme jetzt damit zurecht, so. Und ja.
Ich finde es ganz interessant, du hast vorhin die Formulierung gebraucht, als dein Partner sagte, ich möchte mich auch hälftig kümmern, dass du gesagt hast, ich hätte nicht für möglich gehalten, dass ihm das möglich ist.
Ja, das hatte sich davor nicht abgezeichnet, also nicht in der Praxis.
Ist das was, wo du heute denkst, wie schade, dass es erst dazu kommen musste?
Ja, auf jeden Fall. Also, dass ich im Nachhinein denke, wow, in gewisser Weise, aus einer Perspektive, finde ich das auch richtig cool, dass er sich jetzt da so kümmert und auch sagt, hey, und ich mach mir Gedanken und ich überlege mir was, ne, und wir machen irgendwie einen Ausflug und ich mache jetzt einen Kindergeburtstag und so, ne? Das in gewisser Weise ist das ein unglaublicher Schatz. Und in anderer Weise ist er so, ja, okay. Die 4 Jahre davor, ne, da hieß es dann eher so, ja, ich habe wichtige Termine und ich weiß nicht, wann ich zurückkomme und wie das ist und vielleicht nochmal eine Geschäftsreise und ich kann mich da nicht festlegen. So, und jetzt geht das, ne, mit dem Festlegen. Und das ist auch toll.
Man beguckt das erstaunt.
Ja,
wir
total.
Haben im Freundeskreis einige Trennungen. Bin ja, wie gesagt, auch damit aufgewachsen, deswegen bin ich da sehr drin im Thema. Aber da habe ich schon manchmal so flapsig dann abends beim Rotwein sozusagen den Satz gehört, du, eigentlich ist das Wechselmodell das perfekte Modell, um eine gute Ehe zu führen, ja? Jeder ist einfach mal 100% dran. Das Problem ist natürlich, du gibst dir die Klinke in die Hand, du führst im Grunde kein gemeinsames Leben. Das ist das, was daran natürlich nicht stimmt.
Ja.
Aber so dieses, dass es dann auf einmal geht, dass zwei sagen, so, ich will die Verantwortung übernehmen, das wäre so schön, wenn das vorher ginge.
Ja, genau. Und dass nicht quasi einer eigentlich in der Hauptrolle, ne, die ganze Backup und ich bin da und ich kümmere mich und irgendwie auch ständig so den Eindruck hat, er müsse sich kümmern, sie müsse sich kümmern, ne, so, genau, sondern dass es dann wirklich klar ist, okay, und wenn du das Kind hast, dann hast du das Kind und ich rufe auch nicht nochmal an und ich frage auch nicht nochmal nach.
Das ist ja sowieso das, was in vielen auch Beziehungen, die sozusagen noch zusammen sind, ein großes Thema ist, dass dann zwar der Partner, wie auch immer es ist, weiblich oder männlich macht, aber der andere halt dann immer noch irgendwie mitmischt. Ne, das ist wahrscheinlich auch unheimlich schwer, wenn man dann getrennt ist, dann einfach auch mal nichts zu sagen und nicht zu fragen, hast du auch die Regenhose, hast du auch die Gummistiefel, hast du auch die Schulmappe, ist es jetzt bei euch noch gar nicht?
Nee, ne? Genau. Ist vollkommen anders, weil ich auch mich ja entscheide, als Frau zu gehen, ja, von einem Mann wegzugehen, aber gleichzeitig ihm ja in seiner Rolle als Vater ja jetzt sogar noch viel mehr Vertrauen oder viel mehr, also ich weiß ja gar nicht, was sie machen, ne? Also teilweise, wir versuchen darüber zu kommunizieren, aber in gewisser Weise hat er ja in viel größerem Umfang sozusagen jetzt Einfluss oder da ist viel mehr zwischen den beiden.
Ich meine, das ist ja häufig das Problem bei diesen ganzen Sorgerechtsstreitigkeiten. Man ist ja auseinandergegangen, nicht weil man sich so fantastisch verstanden hat, sondern weil es irgendwie nicht lief und dieser Vertrauensvorschuss, ich gebe dir jetzt für einen Tag, für zwei Tage, für jedes Wochenende das Kind, natürlich tendenziell auf sehr schwierigen Füßen steht, ne? weil man vorher selber menschlich ungute, wie auch immer, Erfahrungen gemacht hat. Wir sprachen über dieses Gefühl, gute, schlechte Mutter, wenn das manchmal so reinflattert. Wie ist dir denn begegnet worden, als du gegangen bist? Von außen, von Freunden, Eltern, Schwiegereltern?
Meine Eltern haben das verstanden von Anfang an, was das auch leichter gemacht hat. Interessanterweise sogar die Schwiegereltern in Anführungszeichen, die ja nie welche im juristischen Sinne geworden sind, so, aber mit denen natürlich auch sich eine Bindung und eine Beziehung aufgebaut hätte. Also sogar die haben, nicht, dass sie es jetzt an sich begrüßt haben, aber
sie nachvollziehen
sagten,
können.
Ja, sie sagten dann sogar sowas in die Richtung, naja, sie hätten ja schon fast so ein bisschen in die Richtung auch das vermutet. Also sie hätten das irgendwie schon mitbekommen, dass wir nicht so richtig glücklich sind, ne? Und dass sie insofern da das auch bejahen können, ne? Und auch sagen können, okay, wir wünschen uns, dass ihr glücklich seid. Und wenn ihr es miteinander nicht hinbekommt, dann bitte, ne, macht das auf andere Weise, aber bitte seid glücklich.
Genau, aber das ist die Paarebene.
Ja.
Ne? Jetzt kommt die Mama-Ebene. Also wenn ich irgendwie zum Beispiel sage, ich führe heute ein Interview mit einer Mama, die ihr Kind für eine gewisse Zeit zurücklassen musste, ne, weil einfach die Situation so war, dann kommt immer der Satz, könnte ich nicht. Ja, ganz schnell. Ist dir so begegnet worden, so nach dem Motto, wie kannst du denn das? Also mit so einem gewissen Vorwurf oder hast du das eigentlich gar nicht erlebt?
Naja, also innerhalb der Familie eben nicht. Ne?
Das ist schon mal wichtig. Ne?
Das wollte ich eben beschreiben. Ne? Ja. Also dass auch innerhalb dieser engsten Familie jetzt nicht sowas kam wie kannst du als Mutter das tun oder so. Ne? Also das war nicht. Genau. Und nach außen, das war so mehr oder weniger unterschwellig, ne? Oder mehr oder weniger subtil. Also manchmal ist ja auch im Tonfall oder in den Augen, was da oder schwingt mit, was gar nicht so in Worte gefasst wird. Ne? Weil gleichzeitig, also das so richtig in Worte zu packen, ist ja auch ein bisschen
das
hart.
Das ist dann schon ein Hammer, genau. Ja. Aber man hört es dann vielleicht so ein bisschen raus. Ne? Ist ganz interessant, weil ein Papa, mit dem habe ich jetzt vor dir schon das Interview geführt und der sagte dann, so wie er sich vorstellen kann, dass vielleicht Mütter den Vorwurf kriegen, wie kannst du nur gehen, ne? Obwohl du bist doch Mutter, sagt er, würde ihn immer so traurig machen, dass Leute dann aber auf der anderen Seite denken und wenn die Väter ohne Kinder sind, dann ist das für die nicht so schlimm. Ne? Also das ist sozusagen so ein Männlichkeitsbild, ja, die können das besser ab. Die waren ja 40 Stunden im Büro und deswegen werden die Kinder denen nicht so fehlen. Ne?
Ja.
Das ist so, auf beiden Seiten ist es schwierig, dann mit diesen Sachen von außen so ein bisschen umzugehen. Ne?
Ja, das auf jeden Fall. Du sagtest vorhin, ne, so, das eine ist die Paarebene, das andere ist die Mama-Ebene. Finde das gar nicht so unbedingt zu trennen, weil in dem Moment, wo ich als Frau in Beziehung unglücklich bin und in dem Moment, wo ich eigentlich da so meine Rechnung schreibe und meine offenen Positionen dem anderen gegenüber habe, das schwingt ja sowas von in das Mama-Sein rein. Also ich für mich wüsste überhaupt nicht, wie das drin sollte. Ne? Ja. Ich dachte dann auch irgendwann, hey, lieber hat mein Kind die halbe Zeit eine Mama, die glücklich ist, oder die dafür gesorgt hat, ein Umfeld zu haben und eine Beziehungsgrundlage zu haben.
Ja, so ist es. Es ist eine mutige Entscheidung, die Luft klar zu kriegen.
Also wo ich eben mich wohlfühle so und mich angekommen fühle so und nicht auf der Suche bin, na, wie geht das weiter, wie geht das Leben weiter. So. Diese Art von Mama hat, da hat er mehr davon, als wenn er jetzt zwar irgendwie 80-90% der Zeit seine Mama da hat, aber die irgendwie eigentlich total am Brudeln.
Ja, ich habe neulich ein sehr schönes Buch gelesen, da gab es die Formulierung, meine Mutter war nie richtig da, weil über ihrem Leben die Frage schwebt, die ganze Zeit die Frage schwebte, soll ich gehen?
Richtig, ja, absolut. Und genau das, wenn das immer wieder hochploppt, ne? Und wenn du immer wieder irgendwie auch mitten in der Nacht dann plötzlich irgendwie der eine sagt, na, wenn das so ist, dann kannst du auch morgen deine Sachen packen. Ne? So, also wenn sowas wiederkehrend kommt, das ist nicht schön. Ne? Und da ist auch die Basis, in dieser Weise dann Eltern zu sein, innerhalb von Partnerschaft, das ist eigentlich
alles irgendwie verwurschtelt. Ne? Jetzt habt ihr offenbar einen ganz guten Modus vivendi gefunden. Euer Kind ist eine gewisse Zeit bei dir, eine gewisse Zeit beim biologischen Papa. Das Ganze liegt 200 Kilometer auseinander. Noch ist das Kind nicht schulreif.
Genau.
Was kommt dann?
Ja, das ist die große Überraschung. Das wissen wir nicht. Ja. Wir wissen das nicht und wir haben zum Glück auch noch ein bisschen Zeit. Aber das ist halt die große Geschichte, dass das Wechselmodell in seinen Vorteilen, die da sind, halt
an praktische Grenzen stößt. Ja,
ja sozusagen. Mhm. Ne?
Und ihr seid dort gebunden, wo ihr lebt. Es gibt also keine Option. Das ist ja auch immer nicht so einfach, weder finanziell noch joblich, zu sagen, können wir irgendwie mehr in die Nähe. Das ist
ja, im Moment sieht das nicht so aus, dass jemand seinen Standort wechseln möchte. Ne? Auch so in Bezug, also sei es beruflich oder sei es auch, also wir haben jetzt da ein Haus und ein Grundstück und das lässt sich leider nicht ausbauen.
Mal eben schnell.
Und, und woanders wieder aufbauen. Das wäre natürlich sehr praktisch, ja.
Okay, vielleicht sollten wir einfach so, im Jahr treffen wir uns nochmal und gucken dann, was draus geworden ist.
Ja, das tatsächlich wäre ich unglaublich gespannt.
Ja.
Und in einem im besten Sinne haben wir einfach auch diese Altlasten oder das, was da innerhalb der Partnerschaft nicht funktioniert hat, das einfach noch mehr aufgeräumt, ne? Sodass wir die Möglichkeit haben, nach vorne zu gucken und, und nochmal neu zu gucken, ja, wie geht's denn jetzt weiter? Ja. Also was soll denn jetzt kommen? Und
so, dass man da einfach auf einer Ebene auch miteinander konstruktiv irgendwie sprechen kann.
Genau.
Ich drücke euch die Daumen, dass ihr da irgendwie eine gute Lösung findet und freue mich, dass du hier gewesen bist und mir ein bisschen erzählt hast, wie das bei euch gewesen ist. Und ja, eine Frage habe ich noch, denke ich gerade. Wie alt ist euer Kind jetzt und wie geht das eigentlich, wenn es zu euch kommt? Geht das ganz gut, dass ihr dann eine eigene, andere Familie seid, in deren Teil er dann ist? Hat sich das gut eingependelt?
Er ist jetzt 5. Und ich finde das schwierig zu beantworten, weil manchmal ist das so und manchmal ist das so.
Ja.
Ne? Und manchmal ist es so, gibt es Tage, wo ich denke, wow, da ist schon so viel gewachsen, hat sich schon so stabilisiert. Und dann gibt es auch Tage, wo es einfach noch ruckelt und wo man noch so merkt, wow, es steht nicht auf dem gleichen ganz stabilen Boden, als wenn er jetzt eben dieses eine Elternhaus hätte. Ne? Also das wird ja bei Flechtwerk auch, finde ich, sehr, sehr schön. Also bei diesem, meine Mama kommt, mein Papa kommt, da wird das ja sehr schön beschrieben mit diesen Kindern mit zwei Elternhäusern. Und auch diese Gleichwertigkeit sozusagen, also dass man jetzt nicht auch darum kämpft, wer ist jetzt Nummer eins, ne? Und wer ist irgendwie eigentlich nicht so wertvoll, ja? Sondern beide, dass einfach beide total wichtig sind, ne? Und diese Sicherheit für das Kind, dass es mit beiden weiterhin in Beziehung sein kann.
So, ja.
Also das hat mich.
Und jeder eine ganz eigene Rolle hat, ja.
Richtig, genau.
Wir haben ein Interview geführt mit Kevin Silbergitter, der ist Pflegepapa. War immer wahnsinnig eifersüchtig, wenn dieses Kind also die Mutter getroffen hat. Ja, weil er dachte, aber ich bin doch eigentlich jetzt sozusagen die Mama, wenn man so will, ja. Und der dann irgendwann eben auch in der Supervision gelernt hat, das ist einfach ein anderer Job. Ja, dein Job ist total wichtig für dieses Kind und der Job der Mama eben auch. Und es sind zwei Dinge, die können sich gar nicht vermischen. Ihr müsst gar nicht konkurrieren. Es sind zwei verschiedene Stellenbeschreibungen, wenn man so will.
Ja, ja, genau. Zwei verschiedene Ausschreibungen, auf jeden Fall. Genau. Also bei dem Flechtwerk gibt es auch die Möglichkeit, eine Elternberatung oder Elterncoaching telefonisch in Anspruch zu nehmen, wenn man dort Mitglied ist. Und das habe ich einige Male gemacht und da ging das auch darum, ne, dieses wirklich zu sagen, okay, und du bist die Mama und du bleibst die Mama und du bist in dieser Position auch, da ist etwas, was eben losgelöst ist von der Frage, wer ist jetzt irgendwie das bessere Elternteil oder wer kriegt das besser hin, ne? Wer bewältigt den Alltag besser und so, sondern dieses, okay, du bist du und das, du hast das einzubringen, was du einzubringen hast und der Papa ist der Papa und der bringt das ein, was er als Papa einbringt, ne? Und das fand ich eine unglaublich schöne Perspektive.
Ist auch eine schöne Perspektive für Eltern, die noch zusammen sind. Ja, man muss dann nicht denken, wer kann es besser? Ja,
richtig.
Bin ich besser? Bist du besser? Habe ich mehr Zeit? Verbringst du mehr Zeit? Ne? Denkst du an die Gummistiefel? Denke ich an die Gummistiefel? Das ist, dieses ist einfach, es ist für ein Kind gar nicht relevant. Ne? Beide sind da und haben ihre Existenzberechtigung.
Ja, und insofern dieses, wenn du irgendwo da draußen ein Gästezimmer hast und du brauchst es nicht, also warum nicht das jemand zur Verfügung stellen, ne? Und warum nicht einen solchen Mama oder Papa in Trennung unterstützen?
Ja, und damit auch das Kind unterstützen. Das finde ich entscheidend.
Ja.
So wie ich das jetzt sozusagen, ich habe mich ja auch jetzt mit dem Projekt sehr befasst.
Ja.
Man rettet wirklich so ein bisschen kleine Kinderleben, ist mein Gefühl. Ne? Das sind teilweise Kinder, die sonst mit ihren Vätern ständig in irgendwelchen Indoor-Spielplätzen rumhängen müssen oder in irgendwelchen Elterncafés und die einen Ort haben, wo sie hingehen können, das ist nicht zu unterschätzen, um eine gute Bindung aufzubauen. Ne?
Auch da, das würde ich gar nicht voneinander lösen. Also dieses, indem es den Eltern besser geht, geht es den Kindern besser.
Ja.
Also so empfinde ich das. Ne? Und dass jeder, der da eine Unterstützung bekommt, auch in dem Maße, wie der in der Lage ist, für sein Kind auch anders da zu sein.
Ja, ja. Das ist ein total gutes Schlusswort. Ich bin froh zu sehen, dass es dir gut geht. Ich wünsche, dass es euch weiterhin gut geht, dass ihr eine gute Lösung findet irgendwie danke. Für die Zukunft und dass du dir Zeit genommen hast, das hier zu erzählen.
Ja.
Ich danke euch, dass ihr zugehört habt. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir schreibt, auch gern zu dieser Folge, vielleicht Merle noch was mit auf den Weg geben wollt an podcast@eltern.de. Und ich freue mich, wenn ihr uns abonniert auf iTunes oder Spotify, damit ihr keine Folge verpasst. Haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg. Tschüss, Merle.
Tschüss, Julia.